Die Geschichte, die wir eben gehört haben, ist wohl eine der spannendsten, bewegendsten und provozierendsten Geschichten des Neuen Testaments. Ich empfinde sie, um es mal etwas pathetisch zu sagen, geradezu als ein Monument, an dem keiner vorbeikommt, der wissen möchte, worauf kommt es im christlichen Glauben an? Wer ist nicht bewegt, ja schockiert über den Schmerz des Vaters, von dem sich der eigene Sohn einfach so lossagt und meint, hör zu, Alter, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist für mich schon gestorben. Ich will nur noch das Erbe. Und zugleich der Schmerz des Vaters. Das kann er doch nicht machen, was er da tut. Das kann man nicht machen. Das kann nicht gut gehen. Mein Sohn läuft in sein Unglück. Was wird aus ihm? Ich kann nichts machen. Wer kann diesen Schmerz fassen? Vielleicht die Eltern unter uns, die erlebt haben, was es heißen kann, wenn die jugendlichen Kinder plötzlich gegen alles sind. Gegen alles, aber keinen wirklichen eigenen Plan haben und nur wild um sich schlagen und wild drauf losleben. Das sind Erfahrungen, die Eltern wirklich an ihre Grenzen bringen können und auch darüber hinaus. Was hier geschieht, kann man eigentlich nur mit dem Wort Verrat fassen. Verraten zu werden, ist eine wirklich absolut niederschmetternde Erfahrung. Und am schlimmsten ist es, wenn man von Menschen verraten wird, für die man sich aufgeopfert hat, für die man sein Bestes gegeben hat, mit denen man durch dick und dünn gegangen ist, wenn ein so jemand einfach fallen lässt. Verrat schafft eine tiefe, sehr tiefe Kluft, die in dieser Geschichte auch nicht vom Vater überwunden werden kann. Der Vater kann dem Sohn nicht hinterherlaufen. Er muss die schmerzhafte Kluft aushalten. Ja, es kann unendlich schmerzen, wenn man auf eine solche Weise von Menschen getrennt ist, die einem einmal viel bedeutet haben und auch irgendwie immer noch bedeuten. Verrat schafft eine tiefe, schmerzhafte Kluft. Wer fallen gelassen wurde, kann dem Verräter nicht hinterherlaufen. Nur er, der Verräter, kann die Entscheidung treffen, die Kluft wieder aufzuheben. Ja, und das, worauf der Vater nur warten und hoffen kann, das geschieht schließlich. Schließlich nach langer Zeit. Der jüngere Sohn geht in sich und macht sich auf, die Trennung zu beenden und sich seiner Schuld und deren Folgen zu stellen. An seinem absoluten Tiefpunkt merkt er, dass er jetzt endlich diese schwere Entscheidung treffen muss. Ja, und vielleicht ist dem Sohn die notwendige Entscheidung nur dadurch möglich, weil er zumindest ahnen und hoffen kann, mein Vater hat ja so viel Güte in seinem Herzen. Egal, was er auch mit mir machen wird. Aber ich glaube nicht, dass er mich endgültig verstoßen wird. Mein großer Bruder, naja, vor dem würde ich niemals hintreten. Der hat sowieso immer schon alles besser gewusst. Dem würde ich nie sagen, du, ich bin den falschen Weg gegangen. Das hätte ich nie tun dürfen. Der würde mich noch so richtig in den Dreck stoßen. Der wartet nur darauf, mich mal so richtig bis auf die Knochen zu demütigen. Aber mein Vater, eigentlich habe ich seine Güte überhaupt nicht mehr verdient. aber ich glaube, er wird mich nicht gänzlich in Grund und Boden stampfen. Die Liebe und die Geduld des Vaters ermöglicht ihm die Umkehr, ermöglicht eine echte eigene Entscheidung. Und wer ist nicht bewegt über diesen ersten großen Höhepunkt der Geschichte? Der vom Schmerz gebeugte und zermürbte Vater, wer weiß, wie oft er zum Horizont geguckt hat. Er sieht den Sohn schon von Weitem und läuft ihm entgegen. Und die Worte der Reue darf der Sohn gar nicht bis zu Ende reden. Dieses "Mache mich zu einem deiner Tagelöhner", das wird vom Vater schon gar nicht mehr zugelassen. Da ist er schon dabei, alle Leute zusammenzurufen und zu sagen, feiert mit uns ein großes Fest. Ja, und dann der zweite große Höhepunkt der Geschichte, die Wut des älteren Sohnes, der sich verständlicherweise von seinem Bruder losgesagt hat. Er sagt zu seinem Vater nicht mehr, mein Bruder, sondern dieser dein Sohn. Das sitzt wie ein Peitschenhieb. Da kocht unendliche Wut. Ja, es ist eine eigentümliche Spaltung zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Sohn wird vom Vater ausgelebt. Und die Wut über das verantwortungslose, zerstörerische Verhalten des Jüngeren wird so richtig vom Älteren ausgelebt. Aber ehrlich, jeder von uns, der diese Geschichte an sich heranlässt und der vielleicht an bestimmte Ereignisse in seinem Leben denkt, jeder von uns hat wohl beide Gefühle in sich, wenn er diese Geschichte liest. Und die Wut darüber, dass der Vater all die Mühe, all den Gehorsam, das Pflichtbewusstsein des Älteren nie mal so richtig honoriert hat. Ja, und dieser Drecksack kommt heim, hat vorsätzlich alles Gute in den Dreck getreten, hat ein Vermögen verschleudert, in dem Jahrzehnte harter Arbeit stecken. Und der wird regelrecht auf den Thron gehoben. Ja, und dann der Vater. Was soll er machen in diesem Moment? Soll er sich aufgeregt rechtfertigen? Soll er den großen beknien, Mensch, großer, großer, mach keinen Blödsinn. Komm, das ist doch dein Bruder. Komm, du musst jetzt aber. Nichts von all dem. Er beschimpft den Großen nicht, er rechtfertigt sein Tun nicht. Er sagt nur, er versucht nur ganz sanft, dem Großen verständlich zu machen, was ihn bewegt. Und er versucht behutsam, ihn zurechtzurücken. Auf dieses Verächtliche, dieser dein Sohn, kommt das liebevoll Mahnende, dieser dein Bruder. Du, dein Zorn ist ja wirklich berechtigt. Aber dennoch, auch wenn du ihn verständlicherweise am liebsten nur noch weghaben möchtest, er gehört zu uns und das wird immer so sein. Egal, was er auch getan hat, er gehört zu uns, merkt dir das, er gehört zu uns. Wenn du deinen Bruder ausschließt und ihm keine Chance mehr gibst, bist du genauso verloren wie er. Die schwerste Verfehlung, die es vor Gott und Menschen geben kann, ist, wenn wir aneinander verzweifeln und uns gegenseitig fallen lassen. Großer, hab Acht auf dich. Du bist genauso gefährdet wie dein kleiner Bruder. Und nun wird es ganz spannend und die Geschichte endet. Ja, warum endet die Geschichte auf einmal hier? Warum kommt jetzt keine spannende Diskussion? Warum kommt jetzt kein glückliches Ende? Zum einen habe ich das Gefühl, dass der Vater den Großen nicht breitschlagen will. Genauso wie er den Jüngeren nicht bekniet hat, eben doch zu bleiben. Der Vater überredet niemanden. Er zwingt niemanden. Er baut keinen Druck auf. Nein, auch hier nimmt der Vater sich zurück. Er lässt Luft an die Sache ran. Und er schafft so den Raum, dass der Große sich wirklich auch, so wie der Jüngere, selbst entscheiden kann. Dass der Große diese schwere Entscheidung, durch die er jetzt durch muss, wirklich selbst treffen kann. Der Vater weiß, wenn die Entscheidung echt sein soll und keine Gefälligkeit ihm gegenüber, muss er sich zurücknehmen. Dieses schwere Stück Wegs muss der Große allein gehen, genauso wie der Jüngere, der dann ganz allein, als er bei den Schweinen saß, für sich selbst entscheiden musste. Dem Vater ist an einer echten Entscheidung gelegen, hinter der der Große dann auch wirklich und ganz und gar mit allem, was er in sich hat, stehen kann. Das ist nicht einfach. Das ist wohl das eine. Und das andere, die Geschichte soll schon zu Ende geschrieben werden. Aber nicht durch den, der sie erzählt hat, sondern durch dich und mich. Tausendfach, ja millionenfach ist diese Geschichte schon zu Ende geschrieben worden. Mal so und mal so. Nicht immer kommt der Jüngere wieder an. Er bleibt wohl auch mal auf der Strecke. Aber es passiert doch, Gott sei Dank, oft genug, dass der Jüngere am Ende beim Vater angekommen ist. Und dass dafür der Große verloren ist. Weil er die Ungerechtigkeit nur im gekränkten Rückzug ertragen kann. Zuerst war der Kleine gegen alles und haute ab, dann ist der Große gegen alles und zieht sich gekränkt zurück. Aber Gott sei Dank, es gibt es wirklich das glückliche Ende, dass schließlich nach hartem innerem Kampf alle dazugehören. Ein scheinbar belangloser Satz ist, meine ich, ganz entscheidend am Schluss der Geschichte. Dieser Satz hört sich erstmal so an, als ob der Vater nur so ein bisschen beschwichtigen will. Komm, hab dich nicht so. Du, mein Sohn, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. So liest sich das. Was will der Vater damit sagen, mit diesem kleinen, schlichten Satz? Vielleicht das, du Großer, wenn auch du dich jetzt von mir abwendest, kann ich nichts dagegen tun. Aber egal, was du auch tun wirst und egal, wie schmerzhaft das für mich sein wird, genauso bedingungslos, wie der Jüngere zu mir gehört, genauso bedingungslos gehörst auch du zu mir, alle Zeit. Du musst nicht erst alle meine Wünsche erfüllen, alle Zeit gehorsam sein. Du musst dir deine Zugehörigkeit nicht erst verdienen. So wie du bist und so wie du drauf bist, gehörst du zu mir. Aber das gilt genauso für deinen Bruder. Willst du das annehmen? Zugehörigkeit ohne Wenn und Aber? Zugehörigkeit, auch wenn du versagen solltest, auch wenn du mal nicht groß und stark bist? Ist das nicht viel besser als alle deine tollen Verdienste? So schön Belohnung und Anerkennung sind. Es gibt etwas viel Wichtigeres. Die unverbrüchliche, bedingungslose Zugehörigkeit. Denk darüber nach und dann wähle, dann entscheide, ob du nehmen möchtest. Du, mein Sohn, bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Kein Versagen, aber auch kein Streben nach Belohnung kann uns trennen. Eigentlich ist es falsch, wenn als Überschrift über dieser Geschichte immer steht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich bin dankbar, dass mir von Jugend an diese Geschichte mit einer anderen Überschrift vermittelt wurde, nämlich das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Ich finde es ganz interessant und spannend, dass hier zwei Irrwege beschrieben werden, wie man sich wirklicher Liebe und wirklicher Verantwortung entziehen kann. Der eine ist sozusagen der rebellische Weg. Gegen alles zu sein, alles hinzuschmeißen, sich in seinem Protest noch toll zu finden, aber überhaupt nicht sagen zu können, wofür man eigentlich ist, wozu man sich bekennt, wofür man einstehen will, bei allen Unvollkommenheiten dieser Welt, unter den gegebenen Verhältnissen zu sagen, was kann ich und was will ich. Und der angepasste Irrweg. Immer für alles zu sein, was erwartet wird, um immer bestätigt und anerkannt zu werden. Aber nie wirklich sagen zu können, wofür bin ich denn wirklich? Oder wogegen bin ich denn selbst? Sich ja nicht zeigen. Damals, als Jesus diese Geschichte erzählte, richtete er seine Botschaft an die Frömmsten der damaligen Zeit, an die sogenannten Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Strenggläubigen und die Bibelkundigen. Diese hatten sich darüber erregt, dass Jesus sich immer wieder mit sogenannten Zöllnern und Sündern traf, also mit dem Abschaum der Gesellschaft. Ja, hätte er ihnen nur tolle Predigten gehalten und gesagt, ihr müsst endlich mal und so weiter. Das hätten sie ja vielleicht noch toleriert. Aber dass Jesus sich demonstrativ mit ihnen einfach hinsetzt und mit ihnen Tischgemeinschaft hat, was damals eine noch viel größere Bedeutung hatte als heute. Und an diese ganz frommen Leute richtet er die Botschaft. Ich weiß sehr wohl, ich bin nicht blauäugig und naiv. Ich weiß sehr wohl, mit was für Versagern, mit was für miesen Typen ich hier Kontakt habe. Aber wenn ihr wirklich erfahren wollt, was für ein überaus kostbares Geschenk die wirkliche Liebe Gottes ist, dann müsst ihr euch darauf einlassen, dass diese Liebe allen gilt. Allen ohne Vorbedingung, auch diesen miesen Typen, die Gott aber ganz anders gewollt und gemeint hat. Nur die Liebe kann ihnen Mut machen, umzukehren und aus ihrem Sumpf herauszukommen. Und ich will an dieser Stelle noch ein weiteres wichtiges Wort einführen, das Erwachsensein. Gott möchte, dass wir Schritt für Schritt erwachsener werden. Wer liebt und Verantwortung übernimmt, ist erwachsen. Und die Formen, nicht erwachsen zu werden, sind eben immer gegen alles zu sein oder eben auch immer alle Erwartungen zu erfüllen. Immer definiert man sich dabei über den Willen der Eltern. Entweder nur gegen die Eltern oder nur für die Eltern. Statt zu wissen, wohin man selber will. Wer immer gegen alles ist, lehnt sich gegen den elterlichen Willen auf, um sich mal so richtig frei zu fühlen. Und am Ende stellt man fest, dass man dabei ganz viel zerstören kann. Und wer immer für alles ist, sucht immer nur nach Bestätigung, anstatt selbst gerade zu stehen, sich zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Weg, für die eigenen Entscheidungen. Und am Ende stellt man fest, dass man damit keineswegs immer den richtigen Weg gepachtet hat, sondern dass man sich gehörig verirren kann, wenn man seinen kritischen Verstand, seine Entscheidungsfähigkeit ausblendet. Die Eltern, so sehr wir sie lieb haben sollen und dürfen, aber die Eltern sind auch fehlbare Menschen und sie sind nicht der liebe Gott persönlich. Es ist wohl wahr, dass sich solche Wege nicht vermeiden lassen, dass wir sie zeitweilig gehen, zeitweilig. So ist das mit unserer menschlichen Natur. Das sind Schritte auf dem Wege in einer Entwicklung. Rebellion und Unterwürfigkeit gehören dazu. Aber Gott möchte, dass wir weitergehen, dass wir weiterkommen. Ich empfinde es als geradezu meisterhaft, wie in dieser Geschichte herausgearbeitet wird, wodurch die beiden Brüder wachsen können, erwachsener werden können. Der Vater versucht eben nicht, sie mit aller Macht auf den richtigen Weg zu drängen, so sehr ihn auch die Irrwege seiner Söhne geschmerzt haben. Er lässt seine Söhne wissen, was er für gut und richtig hält. Aber er nimmt sich immer im richtigen Moment zurück, weil er weiß, wenn sie es nur für mich tun, dann ist es nicht wirklich ihre Entscheidung. So nach dem Motto, mach doch mal um des lieben Friedens willen oder so. Sie müssen lernen, selbst zu entscheiden. Das ist wichtiger als immer alles richtig zu machen. Und deshalb weiß der Vater, auch wenn es noch so sehr wehtut, ich muss mich rechtzeitig zurücknehmen. Bis zu einem bestimmten Punkt ist es mir aufgegeben, den Kindern einen guten Weg zu zeigen, so wie ich es kann. Aber wenn sie alt genug sind, muss ich sie zunehmend loslassen, auch wenn sie dann Fehler machen. Ich kann dann nur auf das bauen, was ich ihnen gegeben und vorgelebt habe. Und ich kann nur darauf hoffen, dass sie, egal was sie auch tun, um meine Liebe wissen. Gerade wenn Kinder um die unverbrüchliche Liebe der Eltern wissen, wenn der elterliche Segen immer mitgeht, auch in alle Irrwege hinein, dann können die Kinder aus eigenem innerem Antrieb heraus auch von falschen Wegen umkehren. Sie tun es dann für sich und für Gott. Aber das ist das Schönste, was meine Kinder dann auch mir tun können. Sie tun es für sich und für Gott und nicht etwa für oder gegen die Eltern. Gott bietet dir und mir seine bedingungslose und unverbrüchliche Liebe an. Er fragt, willst du? Er drängt sich nicht auf. Er gibt dir die Zeit, die du brauchst. Er wartet geduldig. Ihm liegt an einer freien und echten Entscheidung. Denn Gott möchte alles in dir dabei haben. Deinen kritischen Verstand, deine Gefühle, deinen Willen, deine Leidenschaft, deine Hingabe. Mit all dem, was wir in uns haben, sich mit Gott in Beziehung zu setzen. Das heißt, wirklich dabei zu sein. Amen.